Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu dieser Sondersendung vom Antalya Diplomacy Forum, vom großen Diplomatieforum hier im türkischen Ferienort Antalya, zu einer Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich auch an diesem Freitag, dem 17. April 2026. Und es ist zugleich auch die Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe der Weltwoche für Deutschland von morgen Samstag, dem 18. April 2026. Also bleiben Sie dran, wir haben viele interessante Inhalte. Hier das Stelldichein eines beträchtlichen Teils jener Welt, die eben in den letzten Jahren viel zu wenig zur Kenntnis genommen worden ist, mit dem neuen syrischen Präsidenten, dem früheren Al-Qaida-Mann, dem Ahmed al-Shara, dann der ukrainische Außenminister Andriy Sybiha, der neue Außenminister, relativ neu, dann der große Auftritt des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan und dessen Außenminister Hakan Fidan. Und zum Schluss haben wir auch noch unseren Schweizer Außenminister gesehen, Ignazio Cassis, in einer Diskussionsrunde, unter anderem mit der österreichischen Außenministerin Beate Meinl-Reisinger zum Thema Multilateralismus. Gibt's das eigentlich noch im Zeitalter der Raubtiere? Ich werde Ihnen gleich die wichtigsten Erkenntnisse des heutigen Tages vermelden. Aber zuerst die Vorschau auf die neue Deutschland-Ausgabe der Weltwoche von morgen Samstag, oder wenn Sie das erst Samstag anschauen, diese Sendung von heute Samstag, sie bleibt aktuell. Götterdämmerung für Europas Rechtspopulisten. Wir müssen diese Hoffnung der Linken enttäuschen. Kurt W. Zimmermann über den Wahlausgang in Ungarn. Der neue, ich sage es hier ganz offen, Peter Madzsar, er macht keinen guten Eindruck nach diesen ersten Tagen. Unglaublich, wie er da durchmarschiert mit Kollegen. Auch hier mit einigen Abgesandten Ungarns haben wir uns unterhalten. Jetzt haben wir jahrelang gehört, Ungarn habe einen Autokraten gehabt. Dieser angebliche Autokrat Viktor Orban ist aber sehr friedlich und unautokratisch zurückgetreten. Gentlemanlike hat jetzt übrigens auch ein großes Interview gegeben einer ungarischen Station und dort seinen Willen bekräftigt, in der Opposition dabei zu bleiben, weiterzumachen, hat auch die volle Verantwortung für die Niederlage eingestanden. Im Unterschied zum Wahlgewinner Madzsar, der keinen Tag verstreichen lässt, ohne sich nicht irgendwie die Schuhe abzuputzen an Orban, hat der abtretende Premierminister kein schlechtes Wort geäußert, sondern gesagt, wir müssen unsere Fehler aufarbeiten, da sind große Fehler gemacht worden. Das ist auch meine uneingeschränkte Verantwortung. Wir werden hier über die Bücher gehen und selbstverständlich als Opposition alles bekämpfen, was wir nicht gut finden, und alles unterstützen, was wir gut finden. Das ist Fairplay, das ist Demokratie in Ungarn. Und einige da der Orban-Verleumder, die sollten in sich gehen nach diesen Szenen. Aber eben, der jetzt bald antretende Premierminister Peter Madzsar, was macht er? Er hat in Aussicht gestellt, die nicht unabhängigen Medien quasi zum Schweigen zu bringen, abzustellen, bis sie dann unabhängig berichten. Das sind natürlich ganz massive Eingriffe in die Informationsfreiheit, die in Brüssel unkommentiert bleiben bzw. begrüßt werden. Man geht ja dort auch in diese Richtung. Wir haben darüber berichtet, Ursula von der Leyen mit ihrem Vorstoß, den Kinderschutz zu missbrauchen, um ein Covid-Zertifikat gegen die Redefreiheit in der EU zu installieren, dass man sich also künftig registrieren muss, um Social Media zu lesen, um Informationen zu bekommen, die eben nicht gefiltert, die nicht vorgekaut, die nicht autorisiert sind in Brüssel. Das sind autokratische Methoden, die wir da haben im Hauptquartier derer, die ja immer gegen die angeblichen Autokraten wettern. Vermutlich sind sie selber welche, weil sie es nötig haben, immer solche ausfindig zu machen. Und Kritiker ja auch, schauen wir nach Deutschland, schauen wir in andere Staaten, schauen wir nach Belgien, schauen wir in die EU, Andersdenkende mit Sanktionen belegen, mit rechtsstaatlichen Mitteln verfolgen. Dies ist der größte Kampf, das ist die größte Bedrohung für die Freiheit der Meinung, für die Freiheit der Rede, seit ich journalistisch tätig bin. Das ist vor allem auch aus schweizerischer Sicht mit größter Alarmbereitschaft und Wachsamkeit zu beobachten. Christoph Blocher übrigens auf der Website der Weltwoche, der frühere Bundesrat, mit einem sehr interessanten Artikel, in dem er darüber schreibt, wie EU-Botschafter und auch ein deutscher Botschafter in der Schweiz eingewirkt haben auf die Eidgenossenschaft, auf die Ungarn, weil sie den ehemaligen Bundesrat als Redner eingeladen haben. Das gehe gar nicht, haben da diese Exzellenzen aus Deutschland und aus der EU da mit dem Mahnfinger schwingend zu verstehen gegeben. Und zwar mit dem Grund, dass eben Christoph Blocher für einen Schweizer EU-Beitritt sei, auch für die, gegen die Unterzeichnung der Unterwerfungsverträge, also quasi ein EU-Gegner aus der Schweiz, und der dürfe natürlich nicht reden an einem ungarischen Nationalfeiertag. Das ist die Realität, die wir heute haben, dass uns also die Ausländer da reinreden, dass uns die EU-Instanzen sagen wollen, wer da in der Schweiz auftreten soll. Das ist ein schreckliches Selbstverständnis, das da zutage tritt. Da entstellen sich einige Dinge zur Kenntlichkeit. Und was wir eben diese Woche auch gesehen haben, ist ein ritterlicher Viktor Orban, der nach einer schweren Wahlschlappe zurücktritt. Allerdings einer Wahlschlappe, die natürlich auch unter kräftiger Mithilfe auswärtiger Instanzen herbeigewerkelt wurde, mit der Brechstange gewissermaßen. Also die EU hat Ungarn regelrecht in den Schwitzkasten genommen. Natürlich auch deshalb, weil Orban da sich angelegt hat mit den Gewaltigen von Brüssel, und die haben umgekehrt, das ist halt Politik, das ist halt Ganzkörperpolitik, die haben das halt mit barer Münze zurückgezahlt. Übrigens der ungarische Ex-Premier bald auf dem Cover unserer Zeitung. Für mich eine der beeindruckenden, inspirierenden Persönlichkeiten der letzten Jahre. Natürlich müssen die Ungarn selber entscheiden, wie sie innenpolitisch mit ihren Regierungschefs verfahren wollen. Aber aus der schweizerischen Perspektive, aus dem, was für uns relevant ist, für mich eine sehr interessante, inspirierende und nach wie vor auch von der Fähigkeit her eben das Grundsätzliche nach vorne zu stellen, eine maßgebende Persönlichkeit in der heutigen, ja, europäischen Gegenwartsgeschichte. Mehdi Bazargan, der Mahatma Gandhi Persiens, ich habe es mir nicht verkneifen können, hier in Antalya einen großen Aufsatz noch zu schreiben über diesen hochfaszinierenden persischen Premierminister, Ex-Premierminister unter Khomeini. Er war der erste Premierminister der Islamischen Republik Iran, ein langjähriger Widerstandskämpfer gegen den Schah, im Westen ausgebildet, tief religiös, ein Muslim der liberalen Schule. Zeitlebens hat er daran gearbeitet, den Liberalismus und den Islam zu vereinen, Menschenrechte, Demokratie, koranisch zu begründen. Viele da draußen würden sagen, das sei unmöglich. Mehdi Bazargan ist eine eindrucksvolle Persönlichkeit, ebenso etwas wie ein Mahatma Gandhi Persiens, der da vehement widersprechen würde. Das auch ein Schwerpunkt in dieser Ausgabe. Übrigens eine Figur, dieser Mehdi Bazargan, an dem man zweierlei sichtbar machen kann. Erstens die Liberalität oder das liberale Verständnis eines aufgeklärten Muslim, der da eben an besten Hochschulen ausgebildet, eine maßgebliche Rolle spielte in seinem Land, der sich danach wehrte gegen diese amerikanisch-britischen Einmischungen beim Staatsstreich gegen den damaligen Premier Mossadegh, der ja beseitigt wurde, weil er die iranische Ölindustrie nationalisierte. Das wurde nicht toleriert in Washington und in London. Die Russen haben das ursprünglich noch unterstützt, weil sie glaubten, dass die Engländer sozusagen, also unterstützt, sie haben gegen die Engländer gearbeitet, weil sie irgendwie gedacht haben, dass die Engländer nach wie vor eine maßgebliche Rolle im Nahen Osten spielen würden. Man hat dann die Amerikaner damals noch etwas unterschätzt. Aber auf jeden Fall ist das eine Episode gewesen, die eben an der Wurzel auch jener Radikalisierung steht, die dann 1979 die Mullahs an die Macht gebracht hat. Da wirbeln verschiedene Umstände, verschiedene Ursachen durcheinander, und aus diesem Widerstandskampf ist eben Mehdi Bazargan hervorgegangen. Aber eben nicht nur das kann man an ihm sichtbar machen, sondern eben auch den totalitären Charakter dieser von Khomeini installierten Theokratie, dieser Regierung, die Bazargan als gotteslästerlich sinngemäß bezeichnete, weil sie eben den Missbrauch Gottes betreibe für politische Zwecke. Er glaubte nicht an den Gottesstaat, weil er an Gott glaubte. Das war gewissermaßen die Losung. Gestorben ist er 1995 hochbetagt in Zürich auf dem Weg zu einer Herzoperation, die dann allerdings nicht mehr vollzogen werden konnte. Also eine spannende Gestalt der Zeitgeschichte, meine Damen und Herren, die uns hilft, die heutigen Verhältnisse vielleicht etwas besser zu verstehen und vielleicht auch eine Brücke zu bauen, mir auch zu einem besseren Verständnis dessen, was da im Iran passiert. Und wir müssen ja weltweit miteinander rauskommen, um die Probleme zu lösen. Aber jetzt kommen wir zum Forum hier in Antalya. Es war ein sehr reichhaltiger, ein sehr interessanter Tag, und er stand im Zeichen im Grunde einer Botschaft. Die Welt ist aus den Fugen. Die Konflikte, die wir jetzt sehen, haben eine gemeinsame Ursache, nämlich die Veränderung der internationalen Machtverhältnisse, aber auch den Kollaps einer moralischen Weltordnung gewissermaßen. So pathetisch und auch eindringlich hat es der türkische Staatspräsident Erdogan hier in seiner großen Eröffnungsansprache genannt. Der Zusammenbruch des moralischen Maßstabs, der Zusammenbruch auch humanitärer Richtlinien in all diesen verschiedenen Kriegsfeldern, die wir da beobachten können. Und diese Probleme, diese Verwicklung, diesen gordischen Knoten der gewalttätigen Konflikte, die alle irgendwie miteinander zusammenzuhängen scheinen und überall jederzeit aufbrechen können, diese Konflikte gelte es nun mit vereinten Kräften zu lösen. Das ist hier an diesem ersten Tag das große Petitum, die Forderung der auftretenden Redner, woher sie auch immer gekommen sind, dass Bekräftigen einer internationalen Zusammenarbeit auf der Grundlage von fairen Regeln, eben nicht jener regelbasierten Ordnung, die in der Vergangenheit vor allem die westlichen Mächte, die Amerikaner, die Sieger des Kalten Kriegs, ins Cockpit beförderte und die anderen nur auf dem Beifahrersitz bestenfalls. Andere sind auch im Kofferraum gelandet, wenn sie überhaupt da in diesen Flug- und Fahrzeugen dabei sein konnten. Also ganz wichtig, wir müssen diese multilaterale, auf Regeln, auf Völkerrecht beruhende Ordnung retten. Man kann sie nicht einfach in Flammen aufgehen lassen. Das ist das Wichtigste von A bis Z am heutigen Tag. Gehen wir die einzelnen Stationen durch des Tages, die ich da erleben konnte. Es hat angefangen mit einem Panelgespräch zwischen islamischen Gelehrten, hier, die über Islamophobie gesprochen haben, über Ausschreitungen aus ihrer Sicht gegen Muslime, gegen Islamgläubige, wie das zugenommen hat, wie das auch in internationalen Sportarenen stattfindet und wie man entsetzt sei, mit diesem Thema umgehen zu müssen. Dann der nächste Höhepunkt, wenn man so will, war der Auftritt des neuen ukrainischen Außenministers Andriy Rybia, der erklärt hat aus seiner Sicht, wie der Krieg läuft, und seine Botschaft war auch klar: Russland könne militärisch seine Ziele nicht erreichen, die Ukraine sei nicht geschlagen und es brauche jetzt Einigungen, aber man werde keinerlei territoriale Zugeständnisse machen wollen. Null. Also wenn die Russen da glauben, bestimmte Teile des Landes rausklauben zu können, wenn sie glauben, die Souveränität ausüben zu können über die Donbass-Gebiete, die sie faktisch militärisch erobert haben, dann erteilte der Außenminister der Ukraine diesen Vorhaben eine klare Absage, die klare rote Karte. Und gleichzeitig gab es einer Erleichterung Ausdruck, dass in Ungarn jetzt der Plagegeist Viktor Orban abgewählt worden sei, das sei ein Geschenk, das sei eine große Erleichterung, hat er gesagt. Wir hoffen jetzt, dass die 90 Milliarden aus Brüssel schnell zu uns fließen werden, damit wir sie dann einsetzen können, um eben den Russen da auf den Schlachtfeldern das Leben schwer machen zu können. Auch sprach der Außenminister der Ukraine über die Perspektive eines EU-Beitritts. Das ist für ihn eine sehr reale, eine sehr realistische Variante. Und Europa würde profitieren, hat er gesagt. Nämlich von der militärischen Potenz der Ukraine mit einer Armee von etwa 1 Million Soldaten, Drohnentechnologie, jetzt auch die schlachtgestellte militärische Kraft, die sich da jetzt materialisiert habe, das sei alles sehr, sehr wichtig in dieser Welt, eben der Konflikte und der Auseinandersetzungen. Abgesehen davon habe die Ukraine Bodenschätze und natürliche, wenn man so will, Kornkammerressourcen, die für die Europäische Union sehr, sehr wichtig seien. Dies so im Wesentlichen das, was von der ukrainischen Seite zu hören gewesen ist. Morgen werden wir dann, also heute Samstag, je nachdem, wenn Sie es hören, also jetzt ist Freitag, wenn ich aufzeichne, werden wir hier dann eine ganz andere Erzählung hören. Dann ist nämlich der russische Außenminister Lavrov am Zug. Und das ist eben auch das Tolle an diesem Forum in der Türkei, das natürlich ein bisschen Schlagseite hat in die islamische Welt, in die dritte Welt, nach Afrika. Europäer sind hier nicht über alle Maßen jetzt vertreten, wobei sich die Türken selber als Europäer definieren. Wir sagen jetzt präziser Westeuropäer, habe ich jetzt wenige gesehen. Es gibt ein paar, auch die Medien scheinen noch nicht so das Interesse gefunden zu haben an diesem fünften Antalya-Forum, das zum ersten Mal noch während der Covid-Pandemie 2020 oder 2021 zum ersten Mal stattgefunden hat. Ich glaube 2020 war es also schon etwas einseitig besetzt, könnte man argumentieren. Die schweigende Mehrheit der globale Süden oder eben auch die zum Teil etwas zu kurz gekommenen in den letzten 30 Jahren, die sich hier aber sehr eloquent und sehr selbstbewusst zu Wort melden. Aber ungeachtet all dessen gibt es eben diese Vielfalt, wie wir sie beispielsweise in der Schweiz an einem World Economic Forum überhaupt nicht mehr haben. Da ist es undenkbar in den letzten Jahren gewesen, dass ein russischer Außenminister und ein ukrainischer Außenminister, wenn auch nicht am gleichen Tag, so doch an der gleichen Veranstaltung, ihre Version der Dinge kundtun werden. Nach dem Auftritt des ukrainischen Außenministers habe ich mir die Performance das Podium angeschaut mit dem neuen syrischen Machthaber, dem Präsidenten Ahmad al-Shara. Das ist ja eine der ganz schillernden Persönlichkeiten der Weltpolitik. Ein Charismatiker, ein imposanter, gut aussehender, bärtiger Mit-40er von grosser Statur. Und man hat schon im Saal gesehen, wie da also die Frauenaugen sich unlösbar an diesen Mann geheftet haben. Der scheint eine magnetische Wirkung da auszuüben. Ich habe mir dann sagen lassen von einigen Teilnehmern, er sei tatsächlich ein Popstar in seiner Community, in seiner großen Community. Er hat es ja geschafft, mit seinen Brigaden das Assad-Regime wegzufegen, den Sohn des Staatsgründers, der da, also nicht Staatsgründers, aber des Staatspräsidenten, der mit seiner Baath-Partei, die ja ziemlich unrühmliche Wurzeln auch noch in der europäischen Geschichte hatte, an deren Stelle zu treten. Ein schillernder Mann, habe ich gesagt, ein Mann mit einer Vergangenheit, die natürlich viele im Westen misstrauisch macht. Al-Shara war Mitglied der Al-Qaida, er war in Guantanamo, er hat sich verschiedene Identitäten zugelegt, er hat Bomben gelegt, Er hat als Terrorist gegolten, da werden gewaltige Kopfgelder auf ihn ausgesetzt gewesen sein. Jetzt aber verkauft er sich als Sendboten einer uralten Zivilisation. Das ist mir aufgefallen in seinem Vortrag. Er hat immer wieder betont, Syrien sei die Hauptstadt der Kultur, die Hauptstadt der Zivilisation, ein Knotenpunkt des Handelns und ein friedliches Land, das im Nahostkonflikt jetzt zwischen Iran, Israel und Amerika keine Seite bevorzuge, keine Partei ergreife. Man wolle draußen bleiben und vor allem wolle man dafür sorgen, dass im Nahen Osten eben solche Konflikte nicht mehr stattfinden, sondern beseitigt werden, gebändigt werden, dass hier eine Lösung gefunden wird. Also auch von seiner Seite der Aufruf, wir müssen gemeinsam am gleichen Strick ziehen, um diese Probleme in den Griff zu kriegen. Aber es gibt da viele Skeptiker, die sagen, das ist ein Wolf im Schafspelz. Der hat sozusagen unter jetzt der zivilen Tarnkappe immer noch einen Splitterbombenmantel um sich herum. Aber ich kann das nicht beurteilen. Ich habe da noch mit einem Schweizer Diplomaten gesprochen, der mir gesagt hat, vielleicht brauchen wir ein ganz neues Denken, um hier gewissermaßen auch eine Zeitenwende in unseren Köpfen zu vollziehen, um eben auch mit diesen Exponenten, die uns auf den ersten Blick ziemlich schräg einfahren, einen Weg zu finden. Das werden sicherlich auch viele Zuschauer von Weltwoche Daily denken. Wann endlich kommt Köppel von seinem entmenschten Anti-Iran-Trip und Pro-Israel-Kurs herunter, um diese Sätze auch dort anzuwenden? Ich arbeite an mir, aber ich bin noch nicht überzeugt. Ich komme gleich auch darauf zu sprechen, was mich da an gewissen Darlegungen noch nicht vollends auf eine andere Seite bringen konnte. Ich versuche da bei meinem skeptischen, aber auch begeisterungsfähigen schweizerischen Standpunkt zu bleiben. Also, der charismatische Präsident Syriens mit einer Corona von Bodyguards, der sich da durch die Mengen pflügte. Der Saal gleich unter uns war mehr als überfüllt. Also da war die Luft zum Schneiden dick und unglaublich die Aufmerksamkeit. Unglaublich auch die Sympathie, die ihm da entgegenbrandete, eine elektrische Spannung gewissermaßen in diesem Saal greifbar. Also das ist eine der ganz herausragenden Gestalten offensichtlich jetzt in der neuestlichen Szene. Wir werden uns mit ihm wohl auch in der Weltwoche noch viel intensiver auseinandersetzen müssen. Dann gewissermaßen der Höhepunkt dieses heutigen Eröffnungstags in Antalya unter, das passte, oder passt immer noch zum Motto, unter wolkenverhangenem grauem Himmel mit regengelegentlichen Wolkenbrüchen und auch Blitzen und Donnerschlägen, die da im Innern zu hören waren. Aber dann die große Eröffnung, 14.30 Uhr, der türkische Außenminister und Staatspräsident Erdogan angekündigt. Es dauerte dann ein bisschen länger, man hat die Spannung erhöht. Die Exzellenzen wollten nicht absitzen, so konnten die Superstar-Gäste dann nicht hinein defilieren. Vielleicht hat man das auch absichtlich ein bisschen so gemacht, um da die Bedeutung des Auftritts noch stärker in den Vordergrund treten zu lassen. Mir ist aufgefallen, in der Schweiz haben wir ja eine etwas anarchische Ordnung. Da wird aber immer pünktlich abgesessen, aber hier im eher autoritär regierten türkischen Umland, da ist ein bisschen mehr Anarchie in den Sälen offenbar toleriert, wenn der Staatspräsident kommt, aber vielleicht war das ja auch Teil der Inszenierung. Zuerst der Außenminister, der huldvoll dem Präsidenten immer wieder die Referenz erwies und auch den Punkt hervorstrich, dass eben eine gemeinsame Anstrengung zum Multilateralismus gefunden werden müsse. Dann die Überleitung zum Präsidenten, zu Recep Tayyip Erdogan, einer unglaublichen Figur, die die Leute sofort von den Sitzen gerissen hat. Also mehrfach sind sie aufgestanden, haben ihm die Ehre gezeigt und man hat gemerkt, da ist ein riesiger Respekt unter den, etwa 5000 Teilnehmern mit sehr vielen Exponenten, Abgesandten aus vielen Ländern, 150 Länder sind hier dabei und eben rund 5.000, etwas über 5.000 Teilnehmer. Und der Saal war auch gerappelt voll, der Hauptsaal ist gerade hinter mir, da sehen Sie den Haupteingang, da gab es kein Durchkommen, auch bis auf den letzten Platz besetzt und am Rand mussten sie auch noch stehen. Abgetrennt vorne die VIPs, die Offiziellen, die Journalisten, die Medien, dann gewissermaßen im zweiten Sektor, aber immer noch auf Sichtdistanz zum Hauptdarsteller, zum Gastgeber, der eine Rede vorgelegt hat, rhetorisch stark, frei gesprochen. Er hatte zwar einen Teleprompter, aber hat nie reingeschaut, mit klaren, bestimmten Sätzen, sehr selbstbewusst, ein ja, bedeutender Staatsmann mit einer Wasserverdrängung, die eben auch rednerisch zu spüren gewesen ist. Ein Lächeln konnte ich nicht erkennen auf seinem Gesicht, aber eine sehr bestimmte Rede. Und seine wesentliche Botschaft, ich habe es eingangs schon angetönt, war: Die Welt heute ist massiv derangiert, ist massiv gestört. Und der Glaube, nur eine Verlagerung, eine Verschiebung der Machtverhältnisse sei dafür verantwortlich, wie ich es immer in der Sendung sage, das sei verkürzt. Es sei noch viel mehr ins Rutschen geraten, nämlich der moralische Kompass. Und die humanitären Grundlagen der internationalen Ordnung, verkörpert durch die UN, die Gleichberechtigung, der Multilateralismus, das sei alles in die Mülltonne geworfen worden und ersetzt durch eine Politik der Doppelmoral, der doppelten Standards. Erdogan gab sich große Mühe und schaffte das auch überzeugend, sein Land, Türkei, darzustellen als wichtigen Brückenkopf zwischen Ost und West, zwischen Nord und Süd, zwischen der islamischen und der christlichen Welt. Natürlich mit Istanbul, dem früheren Konstantinopel, der Hagia Sophia, der einstigen großartigen Kirchengründung des römischen Kaisers Konstantin, der ja seiner Konversion damals eine der entscheidenden Schlachtsiege verdankte. Istanbul natürlich das Zentrum, das Epizentrum der türkischen, ja, Kultur und auch Prachtentfaltung, dann natürlich auch Ankara, diese hochmoderne Stadt, die dann wiederum das Symbolbild abgibt für jene Verweltlichung, die eben der Republikgründer Atatürk da sozusagen mit der Brechstange in die Wirklichkeit gehebelt hat. Erdogan wird ja geschildert als eine Art Kernfusion zwischen der alten osmanischen Türkei und eben dieser modernen Atatürk-Türkei, indem er selber von der islamischen, manche würden sagen islamistischen Seite herkommt, aber eben doch verwurzelt, verankert in diesem Machtstaat, in dieser Republik mit nur sehr dosierter Demokratie, oder man könnte sagen mit einer türkischen Form der Demokratie, die eben Atatürk hier mit Hilfe der Armee durchsetzte. Erdogan hat nun beides zusammengebracht, die Balance, könnte man sagen, wiederhergestellt. Atatürk ist sicherlich zu sehr ins Säkulare gegangen, hat die Religiösen allzu stark unterdrückt, und Erdogan ist der, der hier eben mit großer Kraft, mit großem Geschick von außen betrachtet. Ich bin kein türkischer Innenpolitik-Kenner und Experte, möchte mir das auch nicht anmaßen, aber das ist sicherlich eine ganz bedeutende Leistung. Und dieses Gleichgewicht, diese auch Versöhnungsfähigkeit, die ihn da auszeichnet, bei aller Polarisierungskraft, die hat Präsident Erdogan heute ganz klar zu verstehen gegeben. Die Diplomatie sei wichtig, und Diplomatie sei nicht einfach nur so ein bisschen miteinander reden, sondern sei das echte und angestrengte Bemühen, die unterschiedlichen Lebensperspektiven und Interessen tatsächlich zu verstehen und eben auch aufzunehmen und zu integrieren in diese internationale Ordnung, die eben bis jetzt eine sehr schlagseitige internationale Ordnung ist. Gewissermaßen ein einflügeliger Vogel, wie er gesagt hat, und so einer kommt ja bekanntlich nicht allzu weit, wenn er da versucht abzuheben. Also auf der einen Seite die Türkei als Brückenbauer, als Verständigungsermöglicher, und einem Präsidenten, der hier quasi seine historische Sendung auch erkannt hat und entsprechend auch selbstbewusst aufgetreten ist. Nun, eine Botschaft, die für mich sehr, sehr sympathisch ist, aber auf der anderen Seite muss man da doch hinzufügen, dass einige der sprachlichen Wendungen des gleichen Präsidenten nicht allzu diplomatisch waren. Also mit Israel, mit dem israelischen Premierminister hat er definitiv das Heu nicht auf der gleichen Bühne. Da wurde in schärfsten Worten ausgeteilt. Man hat gesagt, also was in Gaza läuft, das sei ein Genozid. Da haben 73.000 Menschen ihr Leben verloren, 23.000 Kinder seien getötet worden, unzählige Palästinenser seien ihrer Häuser verlustig gegangen. Ein fürchterlicher Krieg, den er als nicht einfach nur humanitäre Katastrophe darstellte, sondern als einen Völkermord. Und die Weltgemeinschaft schaue zu, man mache nichts, man unternehme überhaupt nichts. Und das sei aus Sicht der Leute, für die er spreche, und natürlich auch aus seiner Sicht, geradezu Komplizenschaft bei einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das sind meine Worte, die ich hier jetzt anwende, aber so hat sich das angehört, so hat sich das angefühlt. Also das war nicht eine diplomatische Rede der möglichen Verständigung, sondern eine ganz klare Anklage, die hier von Seiten Erdogans ergangen ist. Er hat dann auch Israel, vor allem Amerikaner etwas weniger, die Vereinigten Staaten von Amerika, die sind da nicht explizit, eher implizit erwähnt worden. Natürlich traf seine Schelte auch Trump, aber den Namen hat er nie gesagt, auch nicht das Amt des Präsidenten erwähnt. Aber man wusste schon, wen er da noch mitmeint. Allerdings eben auch wieder der Diplomat dann doch wieder ausspart, hat dann auch Israel beschuldigt an einem völlig unprovozierten Krieg gegen den Iran jetzt voll einzusteigen, diesen vom Zaum gebrochen zu haben. Und das müsse mit aller Entschiedenheit zurückgedrängt und sozusagen beendet und gestoppt werden unter Mithilfe aller, die sich daran beteiligen wollen. Er hat da auch Syrien insbesondere erwähnt, aber auch andere Staaten, die da einwirken sollen. Das ist natürlich eine Form der Ansprache, mit der sich Erdogan weniger als Chefdiplomat profilierte. Da klang er dann eher vielleicht wie ein, ja, wie ein islamischer Hegemon, der da aus der Sicht seiner Gruppe, seiner Zivilisation eine Anprangerungsrede gegen Feinde richtet und nicht gegen potenzielle Partner. Ich habe mich gefragt, ob er das aus Gründen vielleicht auch der Politik macht, um öffentlich so in Erscheinung zu treten, ob er dann hinter den Kulissen etwas versöhnlicher ist. Aber da haben mich einige der hier anwesenden Diplomaten aufgeklärt. Nein, nein, das sei seine tiefe Überzeugung. Er würde auch mit dem israelischen Premierminister Netanyahu nicht sprechen. Das sei für ihn ein klarer Kriegsverbrecher und die Politik Israels in jeder Hinsicht abzulehnen. Also das ist dann nicht mehr diplomatisch, das ist komplett unversöhnlich. Und so ist dieses Forum natürlich bei allem Bemühen, den Dialog in Gang zu halten, doch auch eine Plattform der, ja, Prägung der bestimmten Perspektiven. Man merkt es natürlich, dass wir hier, ja, auf dem Boden einer bedeutenden Regionalmacht sind, einer einstigen Supermacht, einer einstigen Weltmacht, die doch eben vor allem im Nahostkonflikt dann ihre klaren Interessen vertritt. Da als Kontrast dann noch ganz zum Schluss das Podiumsgespräch mit unserem Außenminister Ignazio Cassis und der österreichischen Amtskollegin Beate Meinl-Reisinger. Ja, ist der Multilateralismus noch zu retten? Das strukturierte Zusammenwirken von mehr als zwei Staaten zur Erreichung gemeinsamer Ziele. Man hat das bedauert, dass dies im Moment sehr schwer sei. Man müsse das Haus wieder in Ordnung bringen. Die Raubtierpolitik gewissermaßen sei nicht die Lösung. Und Frau Meinl-Reisinger, das hat mir sehr gut gefallen, hat eines meiner Lieblingszitate noch erwähnt. Und zwar aus den Spider-Man-Comics: mit großer Kraft, mit großer Stärke kommt auch große Verantwortung. With great power comes great responsibility. Das ist ja der Rat des alten Onkel Ben an den Spider-Man Peter Parker. Und so hat man doch auch immer wieder schöne kulturelle Gemeinsamkeiten hier zwischen der Schweiz und Österreich. Das hat mich natürlich gefreut, da in meiner spezifischen Comic-Prägung. Aber eben der Multilateralismus aus der Sicht der kleineren und mittleren Staaten, Österreich, Schweiz, Portugal, Südafrika, da auf dem Panel. Es gab Bekräftigungen, Bekundungen, Absichtserklärungen. Mir hat da etwas gefehlt, die Anerkennung, dass eben nationale Interessen sehr wichtig sind und der Multilateralismus darf nicht zum Dogma werden, darf nicht zur Abstraktion werden, denn am Ende müssen natürlich auch die kleineren und mittleren Staaten für ihre nationalen Interessen schauen und das auch ehrlich deklarieren. Der Multilateralismus hat ja nicht zuletzt deshalb auch an Kredit verloren, weil er unehrlich geworden ist, weil er heuchlerisch geworden ist, weil die Leute gemerkt haben, ja, multilateral, regelbasiert, das sind immer die Regeln der Mächtigen und die anderen werden da mitgezogen oder man versucht mit diesen Instrumenten auch eigene nationale Interessen den kleineren aufzuzwingen und da wäre eben die Ehrlichkeit der bessere Maßstab und zu sagen, jawohl, wir schauen zuerst für uns, Switzerland first, Austria first, aber dort, wo wir zusammenwirken können, wo es Sinn ergibt, da machen wir das, aber nicht mehr in dieser starren institutionellen Form, die in immer mehr Ländern unter Druck geraten ist, durchschaut worden ist, als eben ein Internationalismus, der nicht funktioniert, der Schlagseite hat und eben diesem Bild eher entspricht, was beispielsweise der türkische Präsident hier dargelegt hat, nämlich eine in sich verlogene Weltordnung, die dringend der Korrektur bedarf. Das ist das Gute an diesem Forum, um es zusammenzufassen. Es ist getragen vom Wunsch, dass alle mit allen über alles reden sollen. Es ist mit seiner Einladungspolitik diesem Anspruch zum Teil gerecht geworden. Aber in der Schweiz sollten wir uns nichts einbilden auf die stark havarierte Universalität unserer Außenpolitik. Wir haben wesentliche Bestände aufgegeben, insbesondere die Neutralität. Und was man eben auch merkt hier, ist, dass viele Länder die Schweiz sein wollen. Die Türkei hat diese schweizerische Plattform-Mentalität, diesen Gedanken ganz wichtig nach vorne gestellt. Wir müssen die Plattform der Verständigung sein. Sogar Syrien, der frühere Al-Qaida-Mann in Guantanamo sagte, wir sind eine Verständigungsinsel, eine Verständigungsplattform im Nahen Osten. Also alle möchten irgendwie die Schweiz sein, aber wir Schweizer möchten politisch offenbar nicht mehr die Schweiz sein, denn wir geben ja diese Neutralität preis. Und das ist meine wichtigste Botschaft. Nach diesem ersten Tag, die Neutralität ist wichtig und diese Länder hier haben das erkannt, die Türkei hat es erkannt, Syrien hat es erkannt. Wenn wir Frieden bringen können, wenn wir Gespräche herbeiführen können, zum Beispiel Pakistan, auch so ein Land, das wie die Schweiz sein möchte, Bundesrat Gassis trifft sich jetzt mit seinen pakistanischen Amtskollegen, dort finden ja die Iran-Gespräche statt. Das ist wichtig, damit zeigen eben diese Staaten, dass sie einen Nutzen haben. Und wenn die Staaten einen Nutzen haben, dann ist die Neigung der großen, der ganz großen Raubtiere, diese kleineren Staaten zu pflegen, in Ruhe zu lassen, nicht bei jeder Gelegenheit zu plagen, ist größer, weil die natürlich auch wissen, wir brauchen, weil Konflikte gibt es immer, wir leben in einer konfliktreichen Zeit, also braucht es eben auch den Friedensstifter, den Friedensermöglicher, also lasst uns diese Vermittler in Ruhe. Aber die Schweiz hat das eben wohlstandsverwahrlost, Entschuldigung, preisgegeben zu einem Teil. Und jetzt merken wir, merkt unser Außenminister, dass er hier wieder zeigen muss, dass es die Schweiz noch gibt. Und deshalb unser Mantra, unsere Botschaft, zurück zur bewährten schweizerischen Neutralität. Dann sind wir, und wir brauchen das auch, dieser nützliche Ort des Friedens. Nicht nur, dass die Neutralität uns selber schützt, indem sie die Angriffswahrscheinlichkeit verringert. Wir brauchen dann natürlich auch noch eine eigene starke Armee, um potenzielle Aggressoren abzuschrecken. Aber nur schon die Verringerung der Angriffswahrscheinlichkeit, dadurch, dass wir keine Feinde haben, ist schon ein ganz wichtiger Trumpf. Aber darüber hinaus eben noch das Dritte, dass wir mit der Neutralität ein Angebot, einen Nutzen der Welt stiften können, der sich dann wiederum segensreich auf unser Land auswirkt. Weil die Schweiz eben nützt, haben die Großen auch ein Interesse, dass der Schweiz nichts geschieht und dass man die wunderbare kleine Schweiz in Ruhe lässt. Also, Diplomatie ist wichtig. Und die Türkei bemüht sich und sie macht das eindrucksvoll. Aber das zeigt auch, dass aufgrund natürlich der Interessen und Machtpolitik dieses großen Staates, da die Hände des Staatspräsidenten ein bisschen gebunden sind, er kann eben nicht so neutral auftreten in einem Konflikt, wie wir ihn jetzt im Nahen Osten haben, mit diesen zwei Kriegen in Gaza und in Iran. Da braucht es dann eben wieder Länder wie die Schweiz, die wirklich universell eine weltumspannende Rolle spielen können, der Friedensstiftung, der Konfliktschlichtung. Daran müssen wir uns erinnern. Nun also, eine etwas längere Sendung ist das geworden, eine Zusammenfassung. Ich hoffe, Sie sind mir bis hierhin gefolgt. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank auch immer für Ihr wohlwollendes und kritisches Feedback. Wir bleiben so zusammen im Gespräch und seien Sie versichert, dass mir auch hier die Augen geöffnet werden, dass gewisse Sensibilitäten duschiert werden, auch wenn ich mir ja nicht jede Meinung, die ich hier höre, gleich zu eigen machen muss. Konsens, meine Damen und Herren, wird sowieso massiv überschätzt. Viel wichtiger ist es, unterschiedliche Meinungen zu vertreten, vor allem heute in diesen Zeiten eines bleiernen Einheitspreis, der jetzt ja auch von Brüssel noch mit Covid-Zertifikaten zur Zugangserschwerung bei sozialen Medien eingesetzt werden sollte. Ursula von der Leyens Kampf gegen die Redefreiheit. Sie legt die Axt an wesentliche europäische Grundrechte. Eine Frau, die seit unvordenklichen Zeiten nicht mehr in ein Amt gewählt worden ist. Die wollen uns jetzt erklären, was Demokratie ist. Nein, Freunde, so geht's nicht. Da müssen wir Widerspruch leisten. Ihnen einen herzlichen Dank, einen schönen Tag. Alles Gute, bis bald.